ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 16. Mai und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf. Ich bin Anna Engelke und ich melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio.
Und ich bin Kai Küstner, wieder zurück in Dakar.
Und hier in Berlin, Kai, hat Friedrich Merz an diesem Mittwoch eine Regierungserklärung abgegeben, seine erste als Bundeskanzler. Und in seiner Regierungserklärung ging es dann auch gleich zu Beginn um ein Thema, das dir bekannt ist, Kai, das unseren Hörerinnen und Hörern von Streitkräfte und Strategien auch sehr bekannt ist.
Seit mehr als 3 Jahren schon wütet der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Russische Truppen töten und morden täglich Frauen und Kinder, Zivilisten und Soldaten. Hunderttausende Opfer hat dieser Krieg gefordert, auch auf russischer Seite.
Wie kann dieser Krieg mit viel zu vielen Toten beendet werden? Durch Verhandlungen. Über diese und andere Fragen spreche ich gleich mit einem Fachmann. Mit einem Fachmann, der schon häufiger bei uns zu Gast war. Es ist Christian Mölling von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Und weil Russland jetzt vor mehr als 3 Jahren schon die Ukraine angegriffen hat, hat der Vorgänger von Kanzler Merz, also Olaf Scholz, ja am 26. Februar 2022 die Zeitenwende ausgerufen. Und die Zeitenwende in Zahlen, das war damals die 100 Milliarden Euro Sonderschulden, um die Bundeswehr auf Vordermann zu bringen und damit ja Deutschland auch das NATO-Ziel erreichen zu lassen, nämlich 2% seiner Wirtschaftskraft in Verteidigung zu investieren. Und das ist eine Entscheidung, hinter der auch Friedrich Merz, der neue Bundeskanzler, steht.
Wir selbst müssen und wir werden unsere eigene Verteidigungsfähigkeit und unsere Verteidigungsbereitschaft beständig weiter ausbauen. Dabei leitet uns ein ganz einfacher Grundsatz. Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.
Nun ist schon länger klar, um sich verteidigen zu können, reichen diese 2% hinten und vorne nicht. Dabei sind ja allein schon 2% viel Geld, nämlich 90 Milliarden Euro. Und nur zum Vergleich, der reguläre Verteidigungshaushalt lag im vergangenen Jahr bei um die 52 Milliarden Euro. Und jetzt haben wir aber eine neue Zahl gehört, vor allen Dingen seit Donnerstag, und zwar 5%. Diese Zahl hat Donald Trump ins Spiel gebracht, kurz nach seinem Amtsantritt im Januar. Und anfangs sind diese 5% ja belächelt worden, denn nur noch mal, um das zu sagen, 5% auf Deutschland bezogen, das sind 225 Milliarden Euro. Das ist wirklich eine enorme Summe. Es ist knapp die Hälfte des gesamten Haushalts der Bundesrepublik Deutschland. Und an diesem Donnerstag hat jetzt der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul von der CDU durchblicken lassen. Also 5%, das kann er sich durchaus vorstellen. Und deswegen, Kai, lass uns über diese 5% sprechen, beziehungsweise über die Debatte darüber, die Herr Wadephul, der sich ja in Antalya in der Türkei befunden hat am Donnerstag, dann hier in Berlin ausgelöst hat. Wie sind die Reaktionen?
Also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keinen vernommen, der dem neuen Außenminister dafür innerhalb der Koalition jedenfalls begeistert um den Hals gefallen wäre. Der SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil machte sogar seinen Unmut ziemlich deutlich, indem er sagte, ich rate dazu, dass jetzt niemand vorprescht und über Zahlen spekuliert. Denn die Bundesregierung hat sich ja eigentlich vorgenommen, über den Verteidigungshaushalt nach dem NATO-Gipfel Ende Juni erst zu befinden. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius, ebenfalls SPD, stellte klar, dass er lieber über eine andere Zahl reden möchte als über die 5, nämlich über 3%. Pistorius hat gesagt, es sei wichtig, die NATO-Fähigkeitsziele zu erreichen und dabei rede man dann natürlich über 3% der Wirtschaftsleistung oder mehr. Aber bin mir gar nicht so sicher, Anna, ob da alle wirklich so weit auseinander liegen, wie es im Moment scheint. Denn Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, wünscht sich ja 3,5% von den NATO-Staaten plus 1,5, also die sozusagen dann militärnahe Leistungen wären, so würde ich es mal nennen. Also zum Beispiel Straßen, Schienen und so weiter, das ganze Thema Logistik. Und da trifft es sich ja ganz gut, dass die Bundesregierung ein Infrastruktur-Sondervermögen plant. Also könnte die Rechnung am Ende lauten, 3,5% aus dem sozusagen normalen Verteidigungshaushalt plus 1,5 für die Infrastruktur, dann landet man eben auch bei 5. Und dass man in Deutschland als geplante Logistikdrehscheibe für die NATO ja noch ein bisschen Arbeit vor sich hat, das ist ja offensichtlich. Trotzdem, du hast recht, Anna, gewaltige Summen, über die wir jetzt auf einmal tatsächlich reden.
Ja, es sind gewaltige Summen. Und was ich auffällig fand, war bei der Reaktion des Verteidigungsministers von Boris Pistorius von der SPD. Da gab es einmal so einen dezenten Hinweis von Boris Pistorius an die Adresse seines neuen Ressortkollegen, den Außenminister Wadefuhl, so nach dem Motto, also Verteidigungsausgaben, das sind schon, ist schon mein Revier hier als Verteidigungsminister. Aber inhaltlich hat er Wadefuhl jetzt nicht widersprochen, weil nämlich Boris Pistorius ja gesagt hat, also so oberhalb von 3% darüber zu sprechen, das könne er sich auch vorstellen. Und es war ja auch Boris Pistorius, der schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2024 gesagt hat, möglicherweise Verteidigungsausgaben in Deutschland von 3,5%. Und dazu würden dann auch noch die 1,5% passen. Mhm. Und wenn du jetzt auf Wadefuhl schaust, was hast du für einen Eindruck, welche Botschaften hat er denn versucht auszusenden?
Ja, das ist interessant, dass du das mit Pistorius gesagt hast. Ich glaube, er hat da versucht, jetzt erstmal dieses NATO-Treffen zu nutzen, um ein Zeichen zu setzen, und hat auch versucht, vielleicht gleich zwei Botschaften auf einmal auszusenden. Eine natürlich nach Hause, nach Deutschland, auch in die Koalition hinein, und eine aber auch über den Atlantik direkt an US-Präsident Donald Trump, den die Europäer ja händeringend an Bord zu halten versuchen, was die Ukraine und was auch den Schutzschirm über Europa angeht. Wenn Trump jetzt die 5 hört aus Deutschland, dann dürfte ihm das natürlich gefallen. Und Wadefuhl hat ihn ja gleich in einem Nebensatz sozusagen in die Pflicht genommen, als er diesen entscheidenden Satz sagte, dass Trump die 5% für notwendig halte.
Und wir folgen ihm da und wir sehen darin ein klares Bekenntnis der Vereinigten Staaten von Amerika zu Artikel 5.
Also da war dieser Satz mit Artikel 5, also dem Satz zur Beistandsverpflichtung, soll also übersetzt heißen, so würde ich es jedenfalls interpretieren, an die Adresse Trumps: Wir kommen dir mit den Zahlen entgegen, dann lass uns gefälligst in anderer Hinsicht nicht hängen, was die Verteidigung angeht. Und was Deutschland betrifft, Anna, so kann man das vielleicht schon so ein bisschen, du hast ja Pistorius angesprochen, als Auftakt zu Verhandlungen auch innerhalb der Koalition verstehen, wo Wadefuhl dann quasi schon mal die Maximalforderung in den Raum geworfen hat und wo er dann hinterher sagen kann, also an mir hat es nicht gelegen, wenn es dann weniger wird.
Und das alles mit den 5%, das hat sich ja abgespielt, hatte ich gerade erwähnt, beim NATO-Außenministertreffen in der Türkei, in Antalya. Und gucken wir mal, was 700 Kilometer weiter nördlich passierte und passiert. Da war ein erstes direktes Treffen russischer und ukrainischer Verhandlungsdelegationen geplant für Donnerstag. Das kam dann erstmal nicht zustande, sollte dann heute Freitag nachgeholt werden. Erzähl uns doch mal, was da bislang genau passiert ist.
Also ich denke, das alles Entscheidende ist, dass der russische Machthaber Putin eben nicht da war. Das war ja die Schlüsselfrage dieser Woche gewesen, würde Putin tatsächlich persönlich anreisen. Das wäre eine fette Überraschung gewesen, die gab es nun nicht. Wir haben ja in der letzten Sendung, Anna, über Bälle gesprochen, die da ständig in diesem Verhandlungspoker ins Feld des Gegners sozusagen geschlagen werden. Das hatte der ukrainische Präsident Zelensky eigentlich ziemlich klug getan, indem er sagte, also ich setze mich dahin in die Türkei und warte, und wenn du, Putin, nicht kommst, dann kann ja alle Welt sehen, dass du nicht an Frieden interessiert bist. Was aber hat US-Präsident Trump gemacht? Bei dem klang es fast ein bisschen so, als habe er Putin die Argumentationsarbeit da ein Stück weit abgenommen und für ihn eine Entschuldigung gesucht, warum der eben nicht kommen würde.
I actually said, why would he go if I'm not going? Because I wasn't going to go. I wasn't planning to go. I would go. But I wasn't planning to go and I said, I don't think he's going to go if I don't go and that turned out to be right.
Also ein bisschen Wortsalat, den der US-Präsident da auf Nachfrage produziert hat, aber im Kern ja die Botschaft war klar, dass Putin nicht kommt, weil ich Trump ja nicht kommen würde. In Klammern, darüber hatten wir gesprochen, Anna, Trump hatte noch vor wenigen Tagen erklärt, er könne sich eigentlich gut vorstellen, nach Istanbul zu fliegen. Und Trump hat genau das auf seinem Weiterflug in der Air Force One, auf seinem Besuch in der arabischen Welt, Achtung, Motorengeräusche im Hintergrund, nochmal bestätigt. Er glaube nicht, dass sich viel bewege bei diesen Verhandlungen, bis er und Putin sich persönlich treffen.
Look, nothing's gonna happen until Putin and I get together, okay?
Donald Trump selbst macht betreffend so ein mögliches Treffen mit Putin Tempo, sagt, er werde ihn wohl bald zur Vorbereitung anrufen. Der Kreml schließt das auch nicht aus, bremst aber den Zeitplan betreffend ein bisschen, lässt durchblicken, dass ein Treffen auch wirklich gut vorbereitet sein müsse. Aber völlig klar, damit waren die Erwartungen an das, was da nun in Istanbul passieren würde, extrem runtergeschraubt. Und übrigens auch nimmt natürlich Trump damit völlig den Druck von Wladimir Putin, den die Europäer ja mühsam versucht hatten, gemeinsam mit ihm zusammen aufzubauen am vergangenen Wochenende, wo du ja, Anna, auch dabei warst bei diesem Märzbesuch in Kiew.
Ja, also das ist schon ein ziemliches Wirrwarr jetzt am Donnerstag gewesen und ja auch ein langes Gewarte. Und am Ende kam dann da doch kein Treffen raus zwischen den Delegationen der Ukraine und Russlands. Dazu sollte das jetzt immerhin am Freitag kommen, aber mit sehr niedrigen Erwartungen.
In der Tat mit extrem nach unten geschraubten Erwartungen. Anna, wir reden jetzt hier über den Stand Freitag früher Nachmittag. Daher ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen fraglich, ob man tatsächlich von einem historischen Treffen sprechen kann. Aber immerhin, zum ersten Mal seit 3 Jahren haben Russland und die Ukraine wieder direkt verhandelt an diesem Freitag. Die Delegationen saßen sich da auf mit bis auf den Boden reichenden weißen Tischtüchern behängten Tischen gegenüber. In der Mitte als Chefvermittler sozusagen der türkische Außenminister Hakan Fidan. Und die USA natürlich vertreten mit Außenminister Marco Rubio, aber eben nicht dabei auf russischer Seite Wladimir Putin. Und das ist auch genau der Grund für die so niedrig hängenden Erwartungen, weil eben niemand aus dem engsten Kreis um Machthaber Putin anwesend war. Ein Umstand, auf den auch der ukrainische Präsident Zelensky nach dieser Putin-Absage, also vor diesen Gesprächen, hingewiesen hatte.
Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин.
Nachdem wir das Niveau der russischen Delegation gesehen haben, war klar, dass sie diese Verhandlungen nicht sehr ernst nehmen, hat Zelensky da gerade gesagt. Es ist im Prinzip, und das ist ja auch ein Zeichen, dasselbe Team von russischer Seite, das auch schon kurz nach Kriegsbeginn mit der Ukraine verhandelte, auch in Istanbul damals. Und das ja, um es kurz zu machen, auf einer Unterwerfung der Ukraine bestanden hatte. Jedenfalls, wenn du mich fragst, wird es immer schwieriger für Putin zu verheimlichen, wie wenig ihm an echtem Frieden gelegen ist, beziehungsweise wie wenig er von seinen Kriegszielen tatsächlich aufgegeben hat. Was er aber geschafft hat, Anna, ist völlig abzulenken von dieser 30-tägigen Feuerpause, also diesen Vorschlag der Europäer und Zelenskys und Trumps, auf die er eben nicht eingegangen war, über die wird eigentlich jetzt im Moment so gar nicht mehr geredet.
Ja, Kai, lass uns noch einen kurzen Blick werfen auf die militärische Lage in diesem russischen Krieg gegen die Ukraine.
Da ist klar, während in der Türkei verhandelt wird, wird in der Ukraine weiter unvermindert gekämpft. Vorab die Meldung, dass die Ukraine jetzt ein drittes der vom Westen gelieferten F-16 Kampfflugzeuge verloren hat. Die werden ja vor allem zur Abwehr russischer Raketen und Drohnen eingesetzt. Der Pilot habe sich bei der Abwehr eines Luftangriffs aus der Maschine katapultiert, hat die ukrainische Luftwaffe mitgeteilt. Er befindet sich demnach nicht in Lebensgefahr, aber die F-16 ist wohl verloren. Was die Lage am Boden angeht, so bleibt Russland in der Offensive mit derzeit, so würde ich es mal nennen, 2 Hauptzielen im Norden der Ukraine, im Oblast Sumy, eine Pufferzone zu schaffen, um eben zu verhindern, dass der Ukraine erneut ein Überraschungsangriff wie der vom August in Richtung Kursk gelingen könnte. Und natürlich Schwerpunkt des russischen Angriffskriegs bleibt der Osten, der Donbass. Hier wird täglich weiter gekämpft. Es gibt täglich auch kleinere Verschiebungen. Russland kommt bei Toretsk weiter voran. In der Ukraine waren zuletzt kleinere Gegenangriffe in der Region um Pokrowsk herum gelungen. Also es bleibt bei minimalen Verschiebungen. Das muss man aber auch wieder sagen, unter sehr, sehr hohen Verlusten. Wobei Putin, der ja kein Problem damit hat, Soldaten in großer Zahl regelrecht zu verheizen, so schnell nicht in Personalnöte geraten dürfte bei der Ukraine, das wissen wir, darüber berichten wir auch immer wieder, kann das irgendwann tatsächlich zum Problem werden.
Und dann, Kai, vielleicht noch eine kurze Erklärung für alle, die sich gewundert haben, dass außer der Reihe, nämlich am Donnerstag dieser Woche in unserem Streitkräfte- und Strategien-Kanal zwei Sonderfolgen erschienen sind. Zwei Sonderfolgen, die sich um das Thema Bundeswehr und traumatisierte Soldaten drehen.
Genau, das sind die ersten beiden von insgesamt 5 Folgen gewesen. Für alle, die da jetzt noch nicht reingehört haben, wir gucken ja derzeit, Stichwort russische Bedrohung und Stichwort neuer Wehrdienst, viel genauer auf unsere Soldatinnen und Soldaten und die Bundeswehr insgesamt als noch vor ein paar Jahren. Und wir tun das zusammen in diesem Podcast auch unter der Fragestellung, wie geht die Bundeswehr eigentlich mit denen um, die aus Einsätzen wie dem in Afghanistan mit seelischen Schäden zurückgekommen sind, wovon es unseren Recherchen zufolge mindestens 13.000 Fälle geben dürfte, was ja dann auch wieder eine Rolle für die Neurekrutierung bei der Bundeswehr spielt. Und da wir in den letzten Jahren, wir haben da ja viel recherchiert, mein Kollege Christoph Heinzle und ich, denselben Veteranen immer wieder begegnet sind und so erstaunt waren, dass es denen zum Teil 15 Jahre nach deren Traumatisierung eher schlechter als besser geht, haben wir uns gesagt, das müssen wir uns genauer ansehen.
Ich habe dafür unterschrieben, das Land tapfer zu verteidigen und mein Leben für die Kameraden einzusetzen. Und ich formuliere es mal platt, in meinem Arbeitsvertrag steht auch drin, dass ich damit rechnen muss, vom Feind getötet zu werden. Aber dass der Feind einmal mein eigener Vorgesetzter und mein eigener Dienstherr ist, der aus meiner Wahrnehmung alles daran setzt, um mich in den Suizid zu treiben, das habe ich nicht unterschrieben.
So hat uns die Luftlandesanitäterin Annika Schröder vom Karfreitagsgefecht damals 2010 mit einer posttraumatischen Belastungsstörung heimgekehrt, teilweise unter Tränen, haben wir gehört, berichtet. Sie musste 15 Jahre auf die Anerkennung ihres Kriegstraumas tatsächlich warten. Also die Frage, sind Annika Schröder und hunderte andere sozusagen durch den Rost gefallen oder liegt das tatsächlich am System? Warum fühlt sich das für die Betroffenen so an wie ein dritter Krieg, den sie führen? Das drücken sie tatsächlich so aus. Also der erste Krieg gegen die Taliban, der zweite gegen die Krankheit in ihrem Kopf und der dritte Krieg gegen die Bundeswehrbürokratie. Die ersten beiden Folgen gibt es bereits, haben wir gesagt, weitere 3 am kommenden Donnerstag und das alles in der ARD-Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Und es gibt auch einen Film darüber im ersten in der Sendung Panorama. Und dieser Film ist erhältlich in der ARD-Mediathek. Alle Links dazu stellen wir euch auch in die Shownotes.
Kai, vielen Dank. Über den russischen Krieg gegen die Ukraine, die Verhandlungen in Istanbul und die Rolle des amerikanischen Präsidenten Trump in dieser ganzen Gemengelage, darüber kann ich jetzt mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling sprechen. Er ist seit neuestem Senior Fellow bei der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Christian, sehr schön, dass du hier ins ARD Hauptstadtstudio gekommen bist und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Lass uns mal auf die Ausgangslage gucken, und zwar für die Ukraine und für Russland. In was für einer Situation befindet sich der ukrainische Präsident Selenskyj?
Naja, er ist auf der einen Seite unter Druck durch die Amerikaner, die ja immer noch die Ukraine unterstützen. Zwar auf der Hardware-Seite mit wenig Sichtbarem, aber auch da hat Trump ja jetzt nochmal ein kleines Paket schon mal freigegeben, was, glaube ich, auch ein Signal in Richtung Moskau gewesen ist. Aber vor allen Dingen mit der Informationsversorgung. Das ist ja das sozusagen, die Funktionsfähigkeit, die Aufklärungsfähigkeit, die die Amerikaner für die Ukrainer bereitstellen. Das ist schon ein wesentliches Pfund. Das haben wir ja gerade da gesehen, als es abgeschaltet worden ist. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die militärische Realität am Boden. wo Russland jetzt in seiner Frühjahrsoffensive den Druck wieder versucht zu erhöhen, man sich dem irgendwie entgegenstellen muss. Und natürlich immer die Sorge ist, wie lange reichen die Kräfte noch und wo schwinden, kann man es schaffen, dass bei Russland die Kräfte früher schwinden, aber auch da ist der Ukraine, glaube ich, völlig klar, dass sie das alleine eben nicht kann, Russland so stark unter Druck zu setzen, sondern dass es dafür die Unterstützung der anderen braucht und auch da insbesondere der Amerikaner, der Europäer auch, aber vor allem der Amerikaner.
Und bei den Verhandlungen in Istanbul, muss Zelensky, muss die Ukraine da jetzt präsent sein, um Donald Trump, den amerikanischen Präsidenten, nicht wütend zu machen und zu zeigen, wir sind in jedem Fall bereit für Verhandlungen?
Ja, ich glaube, dass das Wunderbare ist, dass da quasi eigentlich alle in der gleichen Situation sind, auf ihre Art und Weise. Also sowohl Zelensky als auch Putin, aber auch die Europäer. Das Erste ist, auf alle Fälle keine Angriffsfläche bieten, ne, damit dieser cholerische Charakter nicht sozusagen schlechte Gefühle kriegt und sich aus diesen schlechten Gefühlen heraus dann eine schlechte Situation entwickelt. Von Politik will ich da gar nicht reden. Ne. Das ist, glaube ich, das, was alle zurzeit versuchen, dass sie, ne, wenn man jetzt springt, das ist das, was unser Außenminister auch gerade gemacht hat in seiner 5%-Ansage. Das ist was, wo man sagt, auf alle Fälle keine offene Flanke bieten.
Für Donald Trump.
Für Donald Trump, genau. Und dann kommt sozusagen der Add-on, wo man sagt, und in dieser misslichen Situation, in der wir sind, können wir immer noch das Beste daraus machen. Und das ist ja, glaube ich, das, was man gesehen hat, was Zelensky aus dem Angebot Putins gemacht hat, direkte Gespräche in Istanbul, wo er gesagt hat, okay, ich bin da. Und ihm, glaube ich, schon relativ klar gewesen ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Putin kommt, extrem gering sein wird. Plus natürlich die Möglichkeit bestand, es könnte sein, dass Donald Trump dann möglicherweise doch auch noch kommt und dann kommen alle Seiten unter Druck, irgendwas zu liefern. Zelensky ist schon sehr weit den Amerikanern und im Grunde auch den Russen möglicherweise entgegengekommen. Dann hätte es sein können, dass die Russen auf einmal liefern müssen. Und das wäre für Putin, glaube ich, fast undenkbar gewesen, da einen Kompromiss zu machen. Denn Donald Trump wäre ja nicht ohne Kompromiss nach Hause gefahren. Denn dann wäre er noch saurer gewesen. Auf Russland im Grunde genommen. Also es ist eine fatales Management dieser Dreiecksbeziehung, das da irgendwie gerade versucht wird von allen drei Seiten.
Und bei Putin, die Ausgangslage für Putin, es ist ja bei vielen europäischen Staaten, auch der Bundeskanzler Merz, der lässt sich so ein, der Außenminister Johann Wadephul, dass jetzt der Ball im Feld der Russen liege, von Putin liege. Siehst du das auch so?
Natürlich versucht man das rüberzuschieben und mit allen rhetorischen Mitteln, die wir haben. Aber ich glaube, da muss man halt ganz klar sehen, also erstens sind die Russen total professionell und gewieft. Die lassen sich nicht einfach den Ball zuschieben, so nach dem Motto, ihr habt ihn jetzt. Und die lassen sich auch nicht irgendwie moralisch oder mit irgendwelchen anderen Argumenten ködern und sozusagen in Zugzwang bringen. Also von daher, solange wir nicht in der Lage sind, mehr zu tun, was Russland wirklich wehtut und sie in ihnen Handlungsspielräume wegnimmt und damit in Zwangssituationen bringt, wo sie in ein Dilemma reinkommen, solange wird sich Russland nicht bewegen, zumindest nicht in die Richtung, in die die Europäer das wollen. Und das wissen die Russen eigentlich auch sehr genau. Und das spielen sie natürlich auch wiederum in der Art und Weise, als Peskow gesagt hat, es wäre nicht angebracht, sozusagen Russland ein Ultimatum zu setzen. Witzigerweise hat dieser Konflikt oder dieser Krieg 2021, also kurz vor Weihnachten, mit einem Ultimatum der Russen angefangen, ne, an die Europäer und die Amerikaner, doch dieses Abkommen zu unterschreiben. Aber das interessiert Russland halt einfach gar nicht, was es damals irgendwie gesagt hat. Und das kann sich da aus den Regeln halt einfach rausnehmen und macht seine eigenen Regeln.
Peskow ist der Sprecher von Präsident Putin, müsste man noch erklären. Und wir sehen aber ja Bewegung bei Putin, weil diese Ansage, Verhandlungen in Istanbul aus Moskau, also die Ansage aus Moskau, Verhandlungen in Istanbul, ist ja eine Reaktion von Putin gewesen auf das Ultimatum der Europäer, Volodymyr Zelensky noch mit der Rückendeckung von Donald Trump vom vergangenen Wochenende zu sagen, entweder eine Feuerpause ohne Vorbedingungen über 30 Tage oder wir verschärfen die Sanktionen. Also Putin ist ja durchaus erreichbar.
Das stimmt, er ist erreichbar, aber er ist natürlich auch gleichzeitig eben nicht nur ein Opfer, sondern er spielt das dann ja aus. Ne? Er hat auf den Vorschlag der Waffenruhe reagiert, indem er sie quasi wieder vom Tisch genommen hat, indem er einen eigenen Vorschlag quasi als Blatt drüber gelegt hat. Und auf einmal war die ganze Diskussion, weil sie es halt auch sehr professionell wieder gespielt haben, mit einer Pressekonferenz mitten in der Nacht, wo alle Journalisten sozusagen 2 Stunden warten mussten und dann berichteten alle drüber, hat man das einfach wunderbar, unsere Medienlandschaft hier bespielt und auf einmal war das das Thema. Und das Waffenstillstandsding ist halt nur noch in der Luft, weil es die Europäer jetzt belastet, weil sie dazu zu liefern haben. Und wir haben eine Gleichzeitigkeit, dass es den Europäern auf die Füße fällt, diese Sanktionsandrohung gemacht zu haben. Und auf der anderen Seite berichten alle heute am Freitag immer noch über die Gespräche, die in Istanbul stattfinden, aber auch gleichzeitig nicht stattfinden.
Was wir wissen, was in dem Sinne nicht stattgefunden hat an dem Montag in dieser Woche, war eine Feuerpause, die ist nicht eingetreten. Und dann hatten ja die Europäer, auch allen voran Kanzler Merz, angekündigt, es würden Sanktionen verschärft und es würde auch die Unterstützung für die Ukraine verstärkt. Gucken wir da jetzt noch auf die Europäer mit Geduld oder guckst du da schon drauf und sagst, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann nehme ich mich da zurzeit wirklich, das sage ich auch so offen, zurück, weil ich glaube, man muss ein bisschen resilient, ein bisschen robust sein in dieser Situation. Ich hoffe, dass es nur ein Anfangsproblem ist, dass man erstmal richtig in den Tritt kommen muss und dass man das in den nächsten Wochen und Monaten besser orchestriert kriegt, weil das muss man. Wir haben 4 Jahre jetzt Zeit maximal mit dieser Regierung und auch mit diesem Parlament, entscheidende 4 Jahre, wie ich das finde. Von daher finde ich es gut, erstmal sozusagen nicht eine Carte Blanche zu geben, aber erstmal ein bisschen Handlungsspielraum und ein bisschen Wohlwollen entgegenzubringen. Denn ansonsten zerreden wir das natürlich sofort und damit tun wir genau den Job, den Moskau von uns erwartet. Das machen sie ja total erfolgreich, diese Themen hier bei uns hochzuspielen durch bestimmte Akteure bei uns. Und man springt dann immer sofort drauf. Und ich glaube, da müssen wir uns noch sehr viel bewusster machen, wie auch letztendlich nicht nur die alten Bekannten, sondern auch wir teilweise da sozusagen durch das Agenda-Setting Russlands eigentlich beeinflusst werden.
Guckst du da drauf und sagst, es ist gut, dass es eine Bewegung gibt seit vergangenem Wochenende? Oder wie manche Ukraine-Beobachter sagen, auf einem Karussell im Kreis zu fahren, ist auch Bewegung.
Ja, ich glaube, beides ist richtig. Wenn ich das Bild versuche aufzunehmen, würde ich sagen, okay, die Frage ist dann wahrscheinlich, wo hält das Karussell an? Es ist eigentlich wahrscheinlich eher so ein Roulette-Ding. Die Frage ist, und das ist wirklich, ich glaube, das ist wahrscheinlich das beste Bild. Das ist ein Roulette. Das kann sein, dass das total schief geht. Weil eben der wichtigste Faktor dabei ist immer noch die USA und Donald Trump in dem Zusammenhang, die zwar nicht alles bestimmen können, aber auch wesentliche Teile bestimmen. Und dem sind wir zu einem großen Teil ausgeliefert. Und wenn wir da nicht schnell einen Hebel dran kriegen, dann wird das so bleiben. Dann sind wir die nächsten 4 Jahre da im Grunde genommen auf diesem Karussell und der Karussellfahrer oder der Roulette-Dreher, das ist der amerikanische Präsident.
Wie können die Europäer einen Hebel an Donald Trump bekommen? Ich weiß, es ist auch ein nicht so stimmiges Bild. Aber weißt du, wie hast du den Eindruck, dass die Verbindung zwischen den Europäern und Donald Trump besser geworden ist in der vergangenen Woche?
Nein, das habe ich nicht. Also auch aus Gesprächen jetzt in den vergangenen Tagen ist die Sorge eigentlich größer geworden, dass da immer noch Illusionen vorherrschen. Wie das in Berlin ist, weiß ich nicht. Aber man hatte den Eindruck, auch in London gibt es immer noch die Idee, dass man da Dinge systematisch beeinflussen könnte. Wo man dann schon sich intellektuell fragen kann, okay, wenn keine Politik vorliegt, die eine gewisse Systematik hat, wie willst du das Chaos eigentlich beeinflussen? Das ist ja, also auch von der strategischen Perspektive her, Umweltbeeinflussung von einem Umwelt, das nicht greifbar ist, wo ich keine Faktoren habe, die ich beeinflussen kann, wie soll das eigentlich gehen? Das Wichtige ist diese Perzeption, dass man glaubt, man könnte da irgendwas noch machen. Und auch da gibt es wahrscheinlich sozusagen diesen Hoffnungsschimmer, weil man ja nicht aufgeben kann und sagen kann, ja, sorry, wir wissen auch nicht, wie wir es machen können. Das kann sich eine Bundesregierung, das können sich andere Präsidenten und Ministerpräsidenten auch nicht leisten.
In den USA, im US-Senat, wird ja offenbar an einem Sanktionspaket gegen Russland gearbeitet, unter der Führung des Republikaners Lindsey Graham, der Senator. Das ist ja etwas, was durchaus hier in Berlin als hoffnungsvoll gesehen wird. Siehst du das auch so?
Ja, ich würde es nicht überbewerten. Man kann jetzt wieder hoffen, dass das etwas ist, was durch die Trump-Leute orchestriert ist, um sozusagen da eine Drohkulisse aufzubauen in Richtung Moskau, was aber nicht bedeutet, dass sie gezogen wird. Ne? Also dieses, wer A sagt, muss auch B sagen, oder aber okay, hier ist ein strategisches Ding, hier wird was aufgebaut und dann wird es auch implementiert. Das ist eben genau das, was wir nicht wissen. Da fehlt die Abstimmung mit den zwischen den Amerikanern und den Europäern total. Und das gilt ja bis auf Weiteres auch auf diese Frage, welche Rolle sollen die Europäer denn in einer möglichen Absicherung eines Waffenstillstandes spielen? Das haben wir ganz viele lose Enden, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und das ist schon ein Rezept für noch mehr Chaos und noch mehr Unsicherheit eigentlich im Grunde genommen.
Also wir haben in deiner Beschreibung nach einen US-Präsidenten, auf den man sich vorne und hinten nicht verlassen kann, wo die Europäer hoffen, dass sie sich hier und da verlassen können, aber eigentlich kann man sich auf den nicht verlassen. Und wir haben die Europäer. Sind wir wieder an dem Punkt, wo du sagst, die Europäer müssen jetzt mehr ihr Ding machen?
Ja, müssen sie. Eine alte Debatte kommt zurück, die über europäische Souveränität oder strategische Autonomie. Die beiden Begriffe sind unter den jetzigen Bedingungen wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber mehr Unabhängigkeit, also graduell mehr selber entscheiden zu können, in einer Welt, die sehr viel chaotischer schon geworden ist und wahrscheinlich noch werden wird, das kann und muss das Bestreben sein, wenn man sozusagen auch den Anspruch hat, Regierung zu sein und damit Verantwortung für Länder, für das eigene Land zu übernehmen. Dann kann, glaube ich, nur das eigentlich der richtige Schritt zum jetzigen Zeitpunkt sein. Und das bedeutet eben eine massive Anstrengung für alle Europäer. Und da muss man sagen, die Deutschen natürlich insofern eine Ausnahme. Wir haben noch den finanziellen Spielraum, diese Zugeständnisse oder den Verteidigungs- und auch den Gesamtverteidigungsbereich jetzt so aufzubauen, wie das zumindest finanziell möglich gemacht worden ist. Das muss man ganz klar sehen. Das haben viele andere europäische und auch westeuropäische Länder haben das nicht. Und sie sehen teilweise natürlich auch die Notwendigkeit nicht. Also wir laufen da ein bisschen auf eine Zwei- oder Drei-Spaltung Europas möglicherweise sogar hinaus zwischen den Bedrohungsperzeptionen auf der einen Seite, den finanziellen Möglichkeiten auf der anderen Seite. Das wird schon ein ganz schöner Spagat, der auch wiederum durch andere genutzt werden wird.
Aber ich habe den Eindruck, bei diesem Gespräch darüber, wie man Putin zu fassen bekommt, wie man Druck auf Putin ausüben kann, haben wir gesehen, auch am vergangenen Wochenende, als die vier Europäer bei Selenskyj in Kiew waren und dann das Telefonat mit Donald Trump. Es gibt nur Bewegung bei Putin, wenn Trump an Bord ist. Und wenn wir das so besprechen, wie wir es gerade besprochen haben und wir uns ja auf Trump nicht verlassen können, dann können die Europäer ja versuchen, so stark zu werden, wie sie mögen. Putin wird das ja nicht beeindrucken.
Das weiß ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt, weil man die Zeitachse jetzt da rauslässt. Aber wenn man sich schon fragt, was können die Europäer auf die Beine stellen? Im Prinzip könnten sie eigentlich einiges auf die Beine stellen. Also ich bin kein großer Freund davon, uns jetzt in Grund und Boden zu reden und zu sagen, ja, ohne die Amerikaner geht sowieso gar nichts. Ne? Da kommst du, glaube ich, in die Situation, dass du sagst, okay, wenn Europa seine Macht, seine Ressourcen poolen könnte, dann wäre das schon ein bedeutsamer Faktor. Weil wir das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht haben, wird das sowohl durch die Russen als auch zum Teil natürlich durch die Amerikaner in anderen Bereichen, wenn es um Wirtschaft und Technologie geht, weiterhin ausgenutzt und auch verhindert, dass wir das weiter poolen könnten. Aber klar, im Prinzip kann man schon zu einer gewichtigen Stimme in dem Zusammenhang werden. Wenn, und da kommt noch ein Faktor dazu, den bringe ich jetzt eben rein, das habe ich eben angesprochen, der Zeitfaktor, also oder der Geschwindigkeitsfaktor, der ist schon wichtig. Ne? Also es gibt einen wunderbaren amerikanischen Satz, acting with the speed of relevance. Ne? Das Richtige zur richtigen Zeit tun und nicht zu spät tun. Und da sehen wir halt eben, dass die Sanktionen, weil sie eben europäisch abgestimmt werden müssen, jetzt so spät kommen, im Verhältnis zu dem, was die anderen gemacht haben, dass die anderen nur schon 2, 3 Züge weiter sind auf dem Schachbrett und wir noch sozusagen zusammensammeln, damit wir alle gemeinsam den nächsten Zug machen können, weil es anders nicht geht. Und das ist ein Dilemma für die Europäer, das nur sehr schwer aufzulösen ist. Die andere Variante wäre zu sagen, die großen europäischen Staaten gehen voran, machen dann aber ein Diktat für die anderen EU-europäischen Staaten auf. Und das hältst du auch nicht langfristig durch, ne?
Wie kann das denn jetzt weitergehen?
Ja,
das ist die Bin-ich-Jesus-Frage.
Ja. Genau. Ich bin da zurzeit zurzeit raten? Also wenn die Amerikaner bereit sind, kurzfristig mehr Unterstützung, mehr auch militärische Unterstützung für die Ukrainer zur Verfügung zu stellen, dann glaube ich, kann man das schon bewegen. Wenn wir jetzt auf die Vergangenheit gucken, dann war es immer möglich, die Russen aus dem Tritt zu bringen, mit nur ganz minimalen Veränderungen. Ja, und das ist schon eine interessante Geschichte, weil dann kommt auch wiederum auf der politischen Ebene möglicherweise Bewegung rein. Man müsste sich bloß mal einen Plan machen. Ich glaube, das wäre schon mal das Erste, dass die Amerikaner sich da stärker abstimmen. Jetzt bringe ich einen Hoffnungsschimmer rein. Was natürlich ein Hoffnungsschimmer ist, ist, dass nicht Trump selber, aber die Leute um ihn drumherum schon merken, dass das so nicht auf die nächsten 4 Jahre funktionieren kann, das Chaos, das man da auslöst. Jetzt sprechen wir gerade, diese Woche ist quasi, ich würde mal sagen, Ukraine- und Istanbul-Woche. Die Wochen vorher waren Tariffs, Zölle. Ja, die haben auch alles, die sind ja immer noch da. Das geht ständig so weiter. Und auch das ist, wenn du so willst, eine Art von Karussell. Wir fahren in einer Windeseile an dem Niedergang des nicht nur des US-amerikanischen, sondern des Weltsystems in unterschiedlichen Bereichen dran vorbei. Und ich glaube, es gibt nur ganz wenige Leute, die darauf vertrauen, dass der amerikanische Präsident wirklich einen Plan hat, der dann auch noch funktionieren könnte in dem Zusammenhang. Es geht eben nicht nur um die Ukraine, sondern um viele andere Dinge, wo Veränderungen angestoßen sind, wo, glaube ich, viele auch in der Trump-Administration gerade denken so, es könnte auch sein, dass das richtig, richtig schief geht. Weil Transformation, die Donald Trump bewirken will, die vielleicht auch viele andere Amerikaner ganz gerne hätten, einen Moment der Schwäche bedeutet. Und die Frage gerade ist, kann man sich diesen Moment der Schwäche jetzt eigentlich gerade leisten?
Macht es für dich einen Unterschied, dass der Bundeskanzler jetzt Friedrich Merz heißt und nicht mehr Olaf Scholz?
Es ist auf alle Fälle die Möglichkeit zu einem Neustart. So würde ich das sehen. Mit der großen Herausforderung, dass in den letzten 3,5 Jahren viele Dinge nicht so geschehen sind, wie sie hätten geschehen sollen. Was eine zusätzliche Bürde für diese Regierung bedeutet, noch quasi risikobereiter zu agieren, weil die Zeit weniger geworden ist. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, die sehr viel mehr von der Bevölkerung abverlangen, weil man sie innerhalb von 4 Jahren implementieren will. Wahrscheinlich nur 3, weil das 4. Jahr ist sowieso wieder Wahlkampf.
Woran denkst du?
Das ist alles, was im Verteidigungsbereich läuft. Das, was wir wirtschaftlich, du musst es ja auch immer zusammendenken. Wir haben den Wirtschaftsbereich, wir haben den Verteidigungsbereich, wir haben die Frage gesellschaftlicher Spaltung, die in all diesen Bereichen reinspielt. Wir haben die Frage, wie werden wir das Verhältnis zu China in Zukunft organisieren? Stellt sich Deutschland da anders auf als in der Vergangenheit, wo wir eine Sonderrolle für uns immer beansprucht haben? Wie verhalten wir uns zu Russland? Das sind alles Dinge, wo, glaube ich, große Entscheidungen auf der einen Seite notwendig sind, auf der anderen Seite, die natürlich dann auch gleichzeitig einigermaßen durchdacht sein müssen, damit sie nicht völlig gegen die Wand fahren. Also es ist wirklich keine einfache Aufgabe und ich kann nur hoffen, dass es dieser Regierung gelingt, sich dieses Mal nicht zu zerstreiten, denn die Mehrheit ist sehr knapp, die man hat.
Das haben wir gesehen.
Die Anfangsprobleme sind zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich. Ich hoffe, dass die in 100 Tagen sozusagen weg sind, denn dieses Land ist sowas von reif für die Veränderungen, die notwendig sind. Und ich glaube, das ist mein Eindruck, spüren viele Menschen und sind auch bereit, den Wandel zu tragen. Aber es müsste dann doch noch mal jemand von vorne führen.
Christian, hab ganz, ganz vielen Dank. Danke für deinen Besuch bei uns im Studio.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.
Und das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Anna Engelke und Kai Küstner. Und wir empfehlen euch heute den Extra-3-Podcast Bosettis Woche.
Hallo, hier ist Sarah Bosetti. In der aktuellen Folge von Bosettis Woche gucken mein Gast, der Comedian Ralf Schmitz, und ich uns diese angebliche Koks-Verschwörung von Macron und Merz an, die ja eigentlich eine russische Propagandaerzählung ist. Und wir reden über das coole neue Flugzeug von Donald Trump, das bestimmt überhaupt gar nicht als Bestechung zählt. Hören könnt ihr das in der aktuellen Podcast-Folge von Bosettis Woche, dem Extra-3-Podcast, in der ARD-Audiothek.